Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 16 bis 28. Und ich lade euch ein, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, Gottes Wort aufzuschlagen. Und ich bitte die Gemeinde, soweit es möglich ist, sich für das Lesen von Gottes Wort sich zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, die in dem See Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, auch sie in dem Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tageslöhner in den Schiff und gingen weg, ihm nach. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sprach: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus gebot ihm ernstlich und sprach: Verstumme und fahre von ihm aus. Und der unreine Geist zerrte ihn hin und her und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist dies? Was ist dies für eine neue Lehre? Denn mit Vollmacht gebietet er sogar den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich aus, überall hin, in den ganzen Gebiet von Galiläa. Empfangt das Wort der Kunde Gottes nicht als Menschenwort, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Ihr dürft euch setzen. Es sind einige Wochen vergangen, seitdem wir den Anfang im Markus-Evangelium gemacht haben, und heute geht es weiter. Daher wäre es gut, wenn wir uns kurz daran erinnern, was das letzte Mal dran war. Letztes Mal hatten wir Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Wir haben beobachtet, dass Markus seine Art, das Evangelium zu erzählen, dass er die Begebenheiten sehr schnell erzählt. Er gibt inhaltlich nicht viel von dem wieder, was gesagt wurde, was besprochen wurde. Und hat die Geschichte von der Geburt Jesu sogar komplett übersprungen. Er beginnt mit einem starken Bekenntnis. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Wir haben dann gesehen, dass die ersten 15 Verse eine gewisse Ankündigung sind. Der König kommt. Der König, der im Alten Testament verheißen wurde. Darum auch die Zitate aus dem Buche 2. Mose, Jesaja und Malachi. Unter dieser Ankündigung haben wir uns das Wesen des Königs angeschaut, seinen Wegbereiter, also Johannes den Täufer, und das Werk des Königs. Also warum dieser König gekommen ist. Was macht er? Er verkündet nämlich, dass das Reich Gottes nahegekommen ist. Auch wenn diese Verse eine Ankündigung waren, dass der König kommt und das Volk Israel sehnsüchtig auf seinen Messias gewartet hat, tritt dieser König nicht so auf, wie wir es vielleicht von einem König kennen oder erwarten. Als die Weisen aus dem Morgenland zur Geburt Jesu kommen, gingen sie, wie man es üblicherweise erwarten würde, wenn ein König geboren wird, zum Palast und somit zu Herodes. Wo würde man sonst einen König erwarten zu begegnen? Jesus wurde jedoch nicht in einem Palast geboren und er ritt auch nicht auf einem majestätischen Pferd durch die Straßen seines Reiches. Er war nicht mit königlicher Seide in königlichem Blau bekleidet und er trug auch keine Krone. Nein, was Markus zeigt, ist, dass der König kommt, aber nicht in königlicher Gestalt, sondern wie wir es heute sehen würden, mit königlicher Gewalt. In den Geschichten von König Arthur, ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese kennt, reist dieser König oft inkognito, um die Tugenden seiner Untertanen auf die Probe zu stellen. In einer schlichten, staubigen Rüstung wurde er an fremden Höfen oft mit unbedeutenden Knechten als ein unbedeutender Knecht behandelt, missachtet und am Ende der Tafel verwiesen. Erst als er seinen Mantel dann ablegte und das goldene Wappen zum Vorschein kam oder das Schwert Excalibur zum Vorschein kam, schlug die Verachtung in ehrfürchtiger Unterwürfigkeit um. Jesus Christus setzte jedoch keinen Mantel ab oder brachte ein Schwert hervor, um seine Autorität zu zeigen. Seine Autorität kam auf ganz andere Art zum Vorschein. Und drei Beispiele dafür wollen wir uns heute anschauen. Daher lautet das Thema der Predigt: Der König kommt, aber nicht in königlicher Gestalt, sondern mit königlicher Gewalt. In seinem Ruf, zweitens in seiner Lehre und drittens in seinem Handeln. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Er kommt mit königlicher Gewalt in seinem Ruf. Unser Abschnitt beginnt damit, dass Markus uns erzählt, dass Jesus am See von Galiläa entlang ging. Er sieht Simon und Andreas, wie sie die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Wie sah das damals aus? Der See von Galiläa war für seinen reichen Fischbestand bekannt. Kapernaum war der Ort, an dem Simon und Andreas gezogen sind, um ihrem Geschäft als Fischer besser nachzugehen. Das lesen wir von den anderen Evangelien. Dass viele Fische gab und Fisch häufig gegessen wurde, war es ein lukratives Geschäft, als Fischer zu arbeiten. Das sehen wir auch in der Beschreibung von den anderen Fischern, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Sie waren mit ihrem Vater und Tagelöhner mit einem Boot unterwegs. Ein Boot und Tagelöhner waren kein Ding, die sich jeder damals leisten konnte. Sie hatten sich mittlerweile ein Familienunternehmen gegründet und konnten sich ein Boot leisten und Tagelöhner anstellen. Um die Gewalt des Rufes Jesu zu begreifen, ist es zunächst wichtig zu verstehen, dass diese Männer nicht schlecht dran waren. In Kapitel 10, 28 sagt Petrus: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Diese Aussage, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, würde nichts bedeuten, wenn sie eh nichts hatten, das sie zurücklassen könnten, um ihnen nachzufolgen. Nach dem Motto: Uns geht's doch gerade eh schlecht. Wir sind so schlecht dran, was Besseres gibt's ja nicht. Warum nicht? Folgen wir doch Jesus Christus nach. So war es aber nicht. Und da muss eventuell in unserer Sicht eine Korrektur stattfinden. Die Gewalt hinter diesem Ruf führt dazu, dass diese Fischer trotz ihren guten Standes alles liegen lassen und Jesus nachfolgen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum dieser Ruf gewaltig ist. Und zwar, weil es mit einer Dringlichkeit einhergeht. Eine Dringlichkeit, zu der Jesus aufruft. Und lass mich das kurz erklären. Wenn wir die Geschichten aus dem Neuen Testament kennen, fragen wir uns vielleicht an dieser Stelle, wo Jesus den Petrus beruft, gibt es nicht diese Episode, wo Jesus mit Petrus hinausfährt auf den See und einen großen Fischfang macht? Markus bewegt sich wirklich schnell durch diese Geschichte. Wäre das aber nicht ein wichtiges Detail zu erwähnen? Durch diese schnelle Bewegung durch die Ereignisse drückt Markus jedoch eine gewisse Dringlichkeit aus. Aber warum gibt es eine Dringlichkeit? Diese Dringlichkeit passt zur momentanen Situation der Heilsgeschichte. Gott hatte nämlich die Welt geschaffen, die Menschen haben jedoch gesündigt und damals hatte Gott einen Erlöser verheißen. Und das zu erfüllen, hatte sich ein Volk auserwählt. Durch dieses Volk zeigt Gott, wie seine Rettung aussieht. Und durch dieses Volk soll seine Rettung dann auch kommen. Das kommt zum Ausdruck durch einen Exodus, durch das ganze Opfersystem, das wir im Alten Testament lesen, durch dem Exil, zu dem das Volk hinausgesandt wird aus dem Land, weil sie Gott nicht gehorsam sind, und durch die königliche Linie. Und durch all die Propheten, die diese Zeit begleitet haben und den Messias prophezeit haben. Es gab dann 400 Jahre Stille. Und nun ist dieser verheißene Messias da. Mit dem Kommen Jesu, wie es im Neuen Testament klar wird, sind die letzten Tage oder der Tag des Herrn, von dem die Propheten gesprochen haben, angebrochen. Es steht eine gewisse Dringlichkeit auf der Tagesordnung, weil diese letzten Tage mit dem Gericht Gottes verbunden sind. Und das bedeutet, dass das Gericht Gottes auch sehr nah gekommen ist. Aber was hat das mit dem Ereignis hier aus dem Markus-Evangelium zu tun? Dafür müssen wir uns genauer anschauen, wozu Jesus die Fischer beruft. Sie sollen ihm nachfolgen und er wird sie zu Menschenfischer machen. Jesus ist der Erste, der den Begriff Menschenfischer verwendet. Daher denken wir, es ist nichts weiter, als dass er seine Jünger beruft, um ihnen nachzufolgen und Menschen für Christus zu gewinnen oder zu fangen, wenn wir in dem Bild von Fischen bleiben wollen. Diese Verwendung jedoch von Fischen, Menschenfischen, ist nicht isoliert in der Bibel. Wir müssen daher genauer schauen, was wir bisher alle schon wissen oder was die Rest der Bibel noch sagt über Menschenfischer. Im Alten Testament gibt es einige Stellen, in denen Fischen und Menschen zusammen erwähnt werden. Und immer sind sie mit dem Gericht verbunden. Lesen wir dazu beispielsweise Hesekiel Kapitel 29, die Verse 3 bis 5. Rede und sprich, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das mitten in seinem Strom liegt und spricht, mein Strom gehört mir und ich habe ihn mir gemacht. So will ich dir den Haken in deinen Kinnbacken legen und die Fische in deinen Strömen an deinen Schuppen hängen. Und ich will dich herausziehen aus deinem Strom samt allen Fischen in deinen Strömen, die an deinen Schuppen hängen. Und ich will dich samt allen Fischen in deinem Strom in die Wüste schleudern, dass du auf dem freien Feld liegen bleibst. Man wird dich weder auflesen noch einsammeln, sondern ich will dich den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels zum Fraß geben. Also mit dem Bild von den Haken in den Kinnbacken rein zu tun, ist ja wie wenn man angelt und einen Haken rauswirft, um Fische zu fangen. Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 47 bis 50, vergleicht das Reich des Himmels interessanterweise folgendermaßen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäßen, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wie ihr seht, in beiden sind Fischen und Menschen verbunden mit dem Gericht. In Hesekiel werden sie vernichtet, im Gleichnis von Jesus werden sie aussortiert. Jesus Christus, der Richter dieser Welt, ist, wie er selbst in Johannes Kapitel 12, die Verse 47, bei seinem ersten Kommen sagt, nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu erretten. Wenn wir aber von einem ersten Mal sprechen, dann gibt es aber auch ein zweites Mal. Und dann kommt Jesus, um die Welt zu richten. Dann wird das Gleichnis von Matthäus 13, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, erfüllt. Jesus gibt dem Begriff Menschenfischer daher nicht eine positive Bedeutung, sondern sagt, die Aufgabe sei es, die Menschen auf das Gericht Gottes vorzubereiten. In dieser Berufung sind die Jünger also aufgerufen, Jesus zu folgen und von ihm zu lernen, wie er Menschen vor dem Gericht Gottes rettet und zur Buße aufruft. Ebenso sollen sie den Menschen die rettende Botschaft verkündigen und zur Buße aufrufen. Was ich vorhin gesagt habe, dass mit Jesu Kommen die letzten Tage angebrochen sind, dann bedeutet es, dass dieses Gericht nicht mehr lang auf sich warten lässt. Und ich denke, wir können nun die Dringlichkeit sehen, mit dem dieser Ruf ausgesprochen wurde. Ich hoffe, ihr könnt beginnen zu erkennen, welche Gewalt hinter diesem Ruf steht. Einerseits ist es mit der Dringlichkeit verbunden, weil das Gericht nahe kommt mit dem Kommen Jesu. Aber es gibt noch einige Reaktionen in dieser Geschichte, gerade von den Jüngern, die uns zeigen, wieso dieser Ruf auch in Gewalt stattgefunden hat oder mit Autorität kam. Zunächst sehen wir, dass Jesus den Jüngern befiehlt, ihm zu folgen. Es ist ein Imperativ, folgt mir nach. Hier gibt es nichts auszuhandeln. Es ist nicht ein Angebot. Hey, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch mal überlegen, ob ihr mir vielleicht nachfolgen wollt. Nein, es ist ein Befehl, folgt mir nach. Und Jesus ist der Einzige, der eine solche Autorität hat, dass er Menschen berufen kann, alles stehen und liegen zu lassen und ihm zu folgen. Und das führt mich zu der Reaktion der Jünger. Wie schon erwähnt, verwendet Markus das Wort sogleich öfters in seinem Evangelium und bewegt sich daher schnell durch die Erzählung und die Ereignisse. Oft ist es einfach ein Bindewort, um die Erzählung fortzuführen und somit ein Gefühl der Geschwindigkeit zu erzeugen. Aber nicht immer ist sogleich ein Bindewort, sondern manchmal zeigt sie den zeitlichen Ablauf an. Das sehen wir hier, als Jesus die Jünger beruft. Sie hören sein Rufen, lassen alles liegen und folgen ihm sogleich oder sofort nach. Dieses sofortige Handeln drückt aus, dass die Person, die diesen Befehl ausgesprochen hat, Autorität hat und dass Konsequenzen folgen würden, wenn man nicht direkt Folge leistet. Vielleicht versteht man das durch das folgende Beispiel. In welcher Situation repräsentiert das Kind respektiert das Kind seinem Vater mehr? Das Kind sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch. Der Vater kommt herein und sagt, okay, es ist 19 Uhr, Zeit fürs Bett, auf geht's in dein Zimmer. Das Kind erwidert, ich will aber noch dieses Kapitel fertig lesen. Bleibt sitzen und liest weiter. Oder das Kind legt das Buch direkt weg, macht sich auf den Weg und fragt dann, darf ich noch das Kapitel fertig lesen? Das Zweite, oder? Zuerst kommt der Gehorsam dem Vater gegenüber und dann noch die Frage, ob es das Kapitel fertig lesen darf. Was bedeutet das für mich? Und es gibt hier zwei Aspekte, die wir aus diesem ersten Teil sehen können. Erstens, die Lektion, die wir hier ziehen wollen, ist, Gott ruft uns Menschen nicht alle dazu auf, Fischer zu sein. Das war primär eine besondere Berufung für die Jünger, die Apostel waren. Die Aposteln hatten diesen besonderen Beruf. Aber heute ruft Gott auch Menschen dazu auf, Menschenfischer zu sein. Das heißt aber nicht, dass sie zugleich dann automatisch auch Apostel sind. Manche sind berufen, im Dienst als Ältesten in der Gemeinde zu dienen. Dieses öffentliche Amt beinhaltet, Menschenfischer zu werden. Also Menschen, die ihr Leben der Heranbildung weiterer Jünger durch Unterweisung in den Dingen Gottes widmen. Eine solche Berufung bedeutet, gemeinsam mit dem Herrn an seinem Fischfang teilzunehmen. Die Propheten verstanden diesen Fischfang als Gottes Fang von Männern und Frauen zum Gericht. Die Menschenfischer fangen Menschen für das Gericht. Das heißt, sie bereiten sie darauf vor, dem Herrn am letzten Tag ohne Furcht zu begegnen. Sie lernen sie, ein Leben im Glauben und in der Buße zu führen. Zweitens, der zweite Aspekt, ist die Frage, wie du auf den Ruf Gottes in deinem Leben geantwortet hast. Der Ruf, Buße zu tun und zu glauben, ist einer, der allen angeht. Und Gottes Ruf geht aus und es ist wirksam. Es wird nie leer zurückkehren. Er ruft dich zur Buße und zum Glauben auf. Und jeder, der glaubt, kann gewiss sein, dass dieser Ruf, weil er mit der Autorität Gottes kommt, dich dann auch zum Glauben erweckt hat. Der Ruf, Christus nachzufolgen, ist einem absoluten Gehorsam und völliger Hingabe würdig. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du im Großen und Ganzen gesagt, ja, ich will Jesus nachfolgen, aber Bereiche in deinem Leben zurückgehalten hast, über die du gern selbst entscheiden willst? Bereiche, die du nicht für sein Reich hingibst? Was Markus uns deutlich macht, ist dieser Ruf. Er kommt mit königlicher Gewalt Gottes und fordert dein ganzes Leben. Und jemand, der unter diesem Ruf folgt, ist auch jemand, der die Lehre des Königs, die auch mit Gewalt kommt, gerne hört und folgt. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Er kommt in königlicher Gewalt in seiner Lehre. In Vers 20 geht die Erzählung weiter und berichtet, dass Jesus und die Jünger nach Kapernaum hineingingen. Und sogleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Hier ist es sogleich keine zeitliche Angabe. Es bedeutet nicht, dass Jesus, sobald die Sonne aufging, sich auf den Weg machte und in die Synagoge ging. Da wäre bestimmt niemand anders gewesen, den er begegnet hätte. Markus verwendet dieses sogleich, um die Erzählung weiterzuführen und unseren Fokus auf das nächste Ereignis zu lenken. Jesus ging auch nicht einfach in die Synagoge und fing an, einfach zu predigen, sondern gemäß der jüdischen Brauch wurden anerkannte Gastlehrer auf Einladung des Synagogenvorstehers erlaubt, in der Synagoge zu predigen. Oder die Männer meldeten sich durch ein Handzeichen, um eine gelesene Stelle dann auszulegen. Wir merken jedoch schnell, dass nicht beschrieben wird, was er lehrte. Markus ist nicht wichtig, was Jesus predigt, sondern wie er predigt. Und das zeigt er, indem er die Reaktion der Menschen auf seine Lehre beschreibt. Was macht diese Lehre mit den Menschen, die es gehört haben? Und hier verwendet er den Begriff, dass sie erstaunten oder sich entsetzten. Und dieses Erstaunen bedeutet nicht nur Bewunderung, sondern auch Schock oder sogar Angst zu haben. Eine ähnliche Beschreibung finden wir in Vers 27. Und sie entsetzten sich alle und fragen sich untereinander, was ist das? Was ist dies für eine neue Lehre? Und Markus gibt uns den Grund, warum sie erstaunt waren. In Vers 22 heißt es, er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Also Autorität oder Gewalt hat. Aber was bedeutet es, dass er Vollmacht hatte oder wie einer sprach, der Vollmacht hatte? Bedeutet es, dass er sehr selbstbewusst aufgetreten ist? Hat er mit einer ernsten Stimme gesprochen? Hat er mit Charisma und Feuer gelehrt? Markus gibt in Vers 22 eine weitere Information, um das genauer zu verstehen. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Also müssen wir uns quasi an dieser Stelle die Frage stellen, wie sah es bei den Schriftgelehrten aus? Normalerweise stützten sich die Schriftgelehrten bei einer Erklärung immer wieder auf frühere Lehrer und auf Traditionen, die überliefert wurden. Es sah also ungefähr so aus. Sie lasen eine Stelle und dann sagten sie, wie Rabbi so und so gesagt hat, bedeutet dies so und so. Oder, wenn dann nur, ich vermute, dass es so und so ausgelegt werden soll, weil das die Tradition uns lehrt. Das ist wie wenn ein Lehrer kurz das Klassenzimmer verlässt und einen Schüler als Aufsicht einsetzt. Sobald der Lehrer weg ist, hinterfragen andere Schüler die Anweisung, hat der Lehrer das wirklich gesagt, dass wir das und das nicht machen dürfen? Die Aufsichtsperson kann nur sagen, ich denke nicht, dass der Lehrer das erlaubt hat. Aber ihre Autorität wird ständig in Frage gestellt, weil sie nur im Namen des Lehrers handeln. Oder in einer großen Firma gibt ein Stellvertreter Anweisungen im Namen des Chefs, den niemand je gesehen hat. Bei Fragen antwortet er, ich habe nicht die Autorität, das zu ändern. Der Chef will es so haben. Eines Tages erscheint der Chef persönlich und beginnt sofort, direkte Anweisungen zu geben. Der Stellvertretende, der ihn nicht kennt, unterbricht, wer bist du, dass du hier Befehle teilst? Der Chef antwortet, ich bin der Chef. Von da an gehorchen alle seine ihm direkt, ohne seine Autorität zu hinterfragen. Nicht, weil es Stellvertretendes gesagt hat, sondern weil der Chef selbst gesprochen hat. Jesus musste nicht sich auf andere stützen. Und das war etwas ganz anderes. Auch wenn der Inhalt in gewisser Weise eine Rolle spielte und für Staunen sorgte, Markus will unseren Fokus darauf lenken, wie Jesus es gemacht hat. Er, von dem die Propheten sprachen, ist nun hier. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Daher spricht er als Gott selbst. Die Propheten sprachen, so spricht der Herr. Jesus sagt, wie Matthäus uns es überliefert, ich sage euch aber. Hier spricht die Autorität Gottes. Hier spricht der König mit dem ihm gebührende Gewalt. Wir sitzen aber nicht in einer Synagoge und hören nicht, wie Jesus das Alte Testament auslegt. Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber wir haben die Bibel. Wir dürfen das ewige Wort Gottes in unseren Händen halten. Und darin offenbart Gott, wer er ist und was er will, wie sein Reich aussieht und wie er Menschen rettet. Darin spricht Gott selbst. Es gibt Geschichten und Lehren, die uns erstaunen, erzittern und bewundern lassen und uns zur Anbetung führen. Es gibt Stellen, die vielleicht schwer sind zu verstehen, die verwirrend sind. Aber der Großteil und die gesamte Geschichte und Zielrichtung sind klar und deutlich. Wie stehst du zu diesem Wort? Erkennst du es als höchste Autorität in deinem Leben? Bist du mit der Gewalt bewusst, die hinter diesem Wort steht? Dass dieses Wort nie leer zurückkehrt, sondern das erfüllt, was Gott ist, wozu Gott es aussendet. Dass es wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt, dass es hilft, gegen die finsteren Mächte zu kämpfen und in Versuchungen standzuhalten. Mit welcher Haltung hörst du auf das Wort Gottes? Es sollte eine sein, die der Autorität Gottes entspricht. Das bedeutet nicht, dass wir keine Fragen stellen dürfen. Aber die Haltung, die wir haben sollten, ist, bereit zu sein, unterwiesen zu werden. Und das, was Gott uns gibt, auch als Antwort zu akzeptieren. Wir sollten uns nicht höher als das Wort stellen. Jesus zeigt jedoch nicht nur seine königliche Gewalt in dem, was er lehrt, sondern er zeigt auch, dass er Gewalt hat, indem er seine Lehre mit gewaltigen Taten unterstützt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. In königlicher Gewalt in seinem Handeln. Wie wir in Vers 27 noch sehen werden, besteht eine Verbindung zwischen der Autorität in der Lehre und der Autorität, Dämonen auszutreiben. Die Menschen fragen, was ist das für eine Lehre, denn mit Vollmacht gebietet er den Dämonen und sie gehorchen ihm. Wir können hier eine kurze Bemerkung über die Lehre Jesu machen, insbesondere über ihren Inhalt. Denn seine Lehre war verbunden mit dem Kommen seines Reiches, wie er selbst in Vers 15 auch verkündigt hat. Jesus lehrte, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Aber mehr zum Inhalt, was damit einhergeht, dass Gottes Reich nahe gekommen ist, lesen wir in Lukas Kapitel 4, die Verse 18 bis 21, wo es darum geht, dass Gott oder dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschen von den Fesseln der Sünde und des Teufels zu befreien. Da lesen wir, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie den Dienern wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Und damit will er zum Ausdruck bringen, das, wovon er jetzt auch in der Schrift gelesen hat, beinhaltet, dass er den Starken bindet und festmacht und Befreiung schenkt. Und das sehen wir in diesem ersten Wunder Markus Evangelium, wo er einen Menschen, der mit einem unreinen Geist und einem Dämon besessen ist, befreit. Im Alten Testament wird nur sehr wenig über dämonische Besessenheit oder über die dämonische Welt gesprochen. In späteren Kirchengeschichte war das auch der Fall. Aber zur Zeit Jesu hatte der Feind die volle Offensive gestartet. Er hatte seine Untertanen ausgesandt, um die Menschen zu unterdrücken und zu quälen. Er wollte alles dran setzen, Jesus daran zu hindern, seine Mission zu erfüllen. Es gibt einige interessante Beobachtungen dieser Begebenheit, wie Markus sie es uns schildert. Erstens sehen wir, wie der unreine Geist für alle Dämonen spricht. Er sagt nämlich, bist du gekommen, um uns zu verderben? Aber es ist nur ein unreiner Geist, weil er sagt dann nämlich, ich kenne dich. Dies ist die erste Dämonenaustreibung in einer sehr bewussten Dämonenentwicklung durch das Markus-Evangelium. Zunächst wird die Macht Jesu deutlich, indem er immer wieder mit Dämonen zu tun hat und sie austreibt. Und ab Kapitel 10, nach der Austreibung des stummen Geistes, gibt es keine Dämonenaustreibung mehr. Dann steht sein Leiden im Fokus. Jesus ist der König und Knecht, haben wir über das Markus-Evangelium gesetzt. Als König mit seiner Gewalt tut er die Dämonen austreiben. Aber als Knecht tut er am Ende leiden. Aber mehr dazu später im Markus-Evangelium. Als nächstes ist es interessant, was der unreine Geist über Jesus aussagt. Der Dämon sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Warum sagt er allen, wer Jesus ist? Würde das nicht bedeuten, dass die Leute ihm dann nachfolgen würden? Aber das wollen doch die Dämonen nicht. Im Alten Testament gab es Machtkämpfe zwischen Menschen und Engeln. Die Idee war, wenn man einen Gegner dazu bringen konnte, seinen Namen preiszugeben, man ihn dann unterwerfen kann. Das ist so, als würde man einen Superheld, der seine wahre Identität verbergen und deshalb eine Maske trägt, ihm diese Maske abnimmt. Oder als würde die wahre Identität eines Spions auffliegen. Dann wäre er angreifbarer. Als Jakobus mit dem Engel rang, sagte er, sag mir deinen Namen. Er fordert ihn auf, sich zu unterwerfen. Also versuchen die Dämonen hier, Christus loszuwerden. Sie enthüllen seine Identität, weil sie dachten, dass sie ihn besiegen können, wenn sie ihn beim Namen nannten. Wir wissen, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Es ist jedoch nur ironisch, dass ausgerechnet dieser Dämon im Markus-Evangelium den Hoheitstitel Heiliger Gottes verwendet. Denn nur einmal im Alten Testament wird ein Mensch als der Heilige Gottes bezeichnet. Er war ein Mann, der vom Heiligen Geist mit unglaublicher Kraft und Macht ausgestattet wurde. Simson. Er wurde als Heiliger Gottes, der Starke, bezeichnet. Die Ironie dabei ist, dass nun Jesus, der Heilige Gottes, gekommen ist, um, wie Markus es uns später sagen wird, den Starken, den Fürst der Dämonen, Satan selbst, zu binden und zu fesseln. Jesus hatte bereits in der Wüste seinen Kampf gegen die Feinde und die Finsternis begonnen. Und hier beginnt er den Menschen zu zeigen, dass das Reich Gottes nahe ist, denn er treibt diejenigen hinaus, die die Gewalt übernommen hatten. Als der wahre König der Welt, als der König, dessen Reich das wahre und ewige Reich ist, gebietet er mit der Gewalt, die diesem König zusteht, dem unreinen Geist, dass er verstummen und aus dem Mann fahren soll. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, lesen wir in Vers 27, dass die Dämonen ihm gehorchen und somit auch seine Autorität zum Ausdruck bringen, seine Gewalt, die er hat, um ihnen zu gebieten, und sie müssen ihm gehorchen und weichen. Sie wissen, wer er ist. Und dass er alle Gewalt hat. Sie glauben, dass er eines Tages die Welt richten und sie in ewiger Qual der Hölle verdammen wird. Es ist ein ernster und trauriger Gedanke, dass einige bekennende Christen in diesem Punkt sogar weniger Glauben haben als die Dämonen und der Teufel. Es gibt sogar einige, die an die Realität der Hölle und der Ewigkeit der Strafe zweifeln. Das Leben des Christenmenschen, sagt Luther, besteht aus possessiven Pronomen. Es ist eine Sache zu sagen, Christus ist der Erlöser und zu kennen, wer er ist. Es ist was ganz anderes zu sagen, er ist mein Erlöser und mein Herr. Der Teufel kann das Erste, nur ein wahrer Christ kann das Zweite sagen. Wie ich vorhin kurz beschrieben habe, leben wir nicht in einer Zeit, in der dämonische Aktivität häufig vorkommt. Wie kann uns also solch eine Geschichte im Glauben erbauen? In Markus 1 treibt Jesus nur einen Dämon aus, von mehreren, die er noch austreiben wird, um einen Menschen aus den Fesseln der Finsternis zu befreien. Am Kreuz vollbringt er jedoch etwas viel Gewaltigeres. Die Bedeutung des ersten Kommens von Jesus Christus, dem König, wird erst bei seiner Kreuzigung klar. Er musste sterben, um die Menschen aus dem Würgegriff des Feindes und der Sünde zu befreien. Das Ausmaß seiner Gewalt bricht jedoch erst bei seiner Auferstehung hervor. Denn dadurch zeigt er, dass die Finsternis ihm nicht festhalten kann und dass er alle, die an ihm glauben, aus der Finsternis erlösen und ins Reich des Lichtes versetzen kann. Wer an Christus glaubt, der ist frei von allen Fesseln der Sünde. Auch wenn wir heute noch gegen die Sünde kämpfen, sie hat keine Macht über uns. Wir sind mit Christus in himmlischen Regionen versetzt. Das ist die wahre Realität. Ich hoffe, dass ihr heute sehen konntet, was für einen gewaltigen König wir haben. Er ist das erste Mal gekommen, um uns zu retten. Aber das zweite Mal wird er kommen, um zu richten. Darum können wir als Antwort auf die Kunde, dass dieser gewaltige König gekommen ist, um uns zu befreien, wie es in Vers 28 steht, allen anderen Menschen auch weitergeben und sie aufrufen, tut Buße und glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Amen.